Bewunderung und Ärger, denen sie begegnet, meinen in Wirklichkeit doch die Gehalte, die zur Sprache kommen. Nachahmung und Empörung gelten hilflos der geschichtlich notwendigen Umständlichkeit eines Vorganges, der von Adepten und Feinden gern stilistisch erledigt würde. Doch in jedem Satz sind die Anstrengung des Begriffs und die Bannkraft des Komponierens so zusammengekommen, dass sie nie aussetzende Atemlosigkeit und ernste Gelassenheit ineinander schieben. Wer sich von der Klarheit der Gedankenentwicklung dazu verleiten lässt, eine analytische Rekonstruktion zu versuchen, wird ebenso scheitern wie diejenigen, die versuchen wollten, vom künstlerischen Zugang her eine Machart offenzulegen. Den besonderen Verbindungen beider Momente in einer Folge von Varianten nachzuforschen, die womöglich typische Unterschiede im Œuvre herausstellen sollten, wäre zwar formal die Synthese der beiden für sich unangebrachten Schritte. Das Unsinnige, auch dieser Absicht, liegt jedoch auf der Hand. Mir scheint es gerade jetzt, während der alltägliche wie der öffentliche Sprachgebrauch seine Simulation durch die Computer vorwegnimmt, weniger denn je auf das Erklären anzukommen. Vielmehr bemühe ich mich, einige Momente zu beleuchten, von denen her die Bereitschaft gestärkt werden kann, Adorno zu lesen, mit Gespür für die Strenge der Gedankenführung und tiefen Atem für die Weite und Zerrissenheit der Zusammenhänge. Wo Adepten gemeint haben, Sprachkonstruktionen nachahmen zu können, hat sich gezeigt, dass es sich nicht mit einer komplizierten Grammatik abtun lässt. Diese kann nicht verknüpfen, was nicht die Anstrengung des Gedankens zueinander führt. Den Sätzen Adornos ist diese Anstrengung selbst da geradezu ansteckend deutlich anzumerken, wo sie nur aus wenigen Worten bestehen, weil diese erst recht auf vorausgehende und anschließende Wendungen verweisen müssen. Adorno gilt heute und von jeher als besonders schwer zu lesender oder zu verstehender Autor. Auch wenn viele sich in dieser Behauptung gefallen und wesentlich der Gehalt und die Gesinnung der Texte verweigert werden, muss dem Klischee Aufmerksamkeit gewidmet werden. Wohl, Zitat, fällt es leicht genug, das Klischee als bloßes Missverständnis fortzuweisen, doch Missverständnisse sind das Medium der Kommunikation des Nicht-Kommunikativen. Zitat Ende. Dies sagte Adorno über vergleichbare Versuche, den Philosophen Benjamin als Essayisten abzutun. Entsprechend ging er auf den Vorwurf ihm selbst gegenüber auch ernsthaft ein. Oft erläuterte er, dass er, wenn es die Sache nur zulassen würde, gern einfacher schriebe. Insofern deutete er die Abwehr als das Missverständnis, als ob es bei seinem guten Willen liege, seine Gedanken näher an die Leser heranzubringen. Nun ist behauptet worden, das Gegenteil treffe zu, Adorno habe willkürlich Unverständlichkeit über seine Texte gebreitet. Selbst Gershom Scholom wollte mir gegenüber jedenfalls einmal so weit gehen aufgrund seiner Erfahrung, dass er von Adorno sehr klare und sinnfällig formulierte Entwürfe gelesen habe, die dann nach der Überarbeitung für die Veröffentlichung mit den bekannten Hindernissen versehen erschienen seien. Mir scheint diese Bemerkung, die als Aussage zur Arbeit Adornos sicher beiläufigen Charakter hat, vor allem das Licht der zeitgeschichtlich-biografischen Bedingungen auf die Sprache Adornos zu werfen. Sie dürfte mittelbar einmal mehr den eigentlichen Vorbehalt ausdrücken, der einen Mangel an Klarheit im praktisch-politischen meinte und sich gegen alle die richtete, die als Juden Deutschland hatten verlassen müssen und dennoch in dieses Land zurückkehrten. Adorno der nicht früh nach Jerusalem ausgewandert, sondern spät über Oxford in die Vereinigten Staaten emigriert war, ist nie eine andere Sprache wie sein Deutsch wirklich vertraut geworden. Gleichzeitig kann ihm der deutschen Sprache gegenüber kaum irgendeine Unbefangenheit geblieben sein, wenn er sich in ihr am Ort des kalifornischen Exils oder nach der Rückkehr nach Frankfurt bewegte. Scholem hat einmal die negative Dialektik die keuscheste Verteidigung der Metaphysik genannt. Man könnte ebenso bei Adorno von dem scheuesten Aufklingen kindlicher Glückserinnerungen und Versprechen reden. Sie tragen gewiss das Werk und dürfen umso weniger an die immer voreiligen, verdinglichenden Formulierungen pragmatischer Hoffnung preisgegeben werden. Tatsächlich trifft diese Überlegung mit einem spontanen Eindruck zusammen, der sich immer wieder aufdrängte, wenn man Adorno vortragen hörte. Er sprach die Worte mit einem bedachten Nachdruck aus, wie jemand, der nicht in seiner Muttersprache lebt. Freilich kann so fremd um ihres ganzen Bedeutungshintergrundes willen nur demjenigen seine Sprache sein, der in sie hineingeboren nicht daran denkt, je sich von ihr zu trennen. Obwohl dafür der beste Beweis die sprachschöpferischen Entdeckungen Adornos von der Geschichte deutscher Worte her sind, weist auch sein Verhältnis zu der erst spät erlernten Sprache der angelsächsischen Gastländer hin. Weder suchen seine Ausdrücke englische Wendungen im Deutschen nachzuahmen, noch lässt er sich von grammatischen Modellen zu den ihnen eigenen angelsächsischen Gedankenverknüpfungen helfen. Eher stellen Zitate typische Attitüden des Gastlandes bloß. Dagegen tauchen für vorbewusst Vertrautes gemeinsam unwillkürlich Färbungen der liebevoll beobachteten Frankfurter Volkssprache auf. Ohnehin bezog sich Scholems Bemerkung, auf deren Spuren wir zu dem Verhältnis gegenüber anderen Sprachen gelangt sind, auf die Zeit vor der Emigration. Adornos Sprache hat sich im Gestus aber nicht verändert. Der Eindruck, er bewege sich manchmal im Deutschen wie ein eingeborener Fremder, kann nicht biografisch-soziologisch aufgelöst werden. Vielmehr nähert er sich einem tiefer liegenden und höher reflektierten Phänomen. Der Eindruck antwortet auf einen Umgang mit der Sprache, der Adornos Begriff vom Material in der Musik entsprechen dürfte. Leitender Gedanke der Philosophie der neuen Musik ist doch wohl ein ähnlicher Gegenrhythmus wie der, den man bei Adornos Vortrag sich mitteilen spürte, das Material, dem die Kompositionen seinen Klang im Ringen gegen die verdinglichende Geschichte seiner Beherrschung wiedergewinnen sollen, klingt nur als geschichtlich geprägtes. Das heißt, an ihm erklingen Momente der menschlichen Geschichte, die sich ihm lauschend